Wir möchten mehrere Bibelstellen lesen. Ich habe mir so stichweise etliche Verse rausgenommen, damit wir ein bisschen so durch die Geschichte durchgehen. Und wir lesen am Anfang aus Johannes Evangelium, Kapitel 18, Johannes 18, Verse 28 und 31. Johannes 18, 28 und bis 31. Dann führten sie Jesus von Kaiphas zum Richthaus. Es war noch früh am Morgen. Und sie gingen nicht ins Richthaus hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sagte: Welche Klage erhebt ihr gegen diesen Mann? Sie antwortete ihm: Wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Da sagte Pilatus zu ihnen: Übernehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sagten die Juden zu ihm: Es ist uns nicht erlaubt, jemand zu töten. Und dann Kapitel 19, Verse 1 bis 9. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm auf den Kopf, legten ihm ein Purpurgewand an und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. So kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und Pilatus sagte zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn die Hohepriester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Übernehmt ihr ihn und kreuzigt ihr ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz soll er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder ins Richthaus hinein und sagte zu Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Und dann noch Verse 17 und 18 aus dem Johannes 19. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zum Ort, der Schädelstätte genannt wird, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in ihrer Mitte. Mein Wunsch ist Verlangen, Geschwister, dass der Herr uns in dieser Stunde Jesus Christus uns vor Augen führen möchte. Dass der Herr uns dann Jesus so zeigen möchte, wie er ging auf dem Weg auf Golgatha. Wie er mit dem Kreuz beladen gehen musste. Die Menschenmenge um ihn herum. Es waren Menschen, die spotteten, lachten. Es waren Menschen, die zuschauten, die weinten. Es waren Menschen, die sagten, das musste schon lang geschehen. Es waren sicher auch Menschen, die Mitleid hatten, vielleicht von der Seite schauten und sagten: Ja, wie viel hat er gesund, wie viel er geheilt hat. Vielleicht waren da auch Menschen, die er einst auch geholfen hatte. Aber sie konnten nichts tun, weil Jesus sagte ja auch: Das ist die Macht, die Stunde der Finsternis. Das ist die Macht der Finsternis. Und so ist mein Verlangen, dass Gott uns in die Leiden Jesu heute hineinführen möchte. Ich denke an das Wort, als Apostel Paulus und Galater sagte, als er sah, dass bei ihnen das nicht so geht, wie es sein sollte, und sagte: Euch wurde doch Christus so gepredigt, als wäre euch unter euch gekreuzigt. Wisst ihr, es ist für mich so ein Beispiel, wie Gott konnte durch Apostel Paulus, wie sein Geist konnte so wirken, so eine machtvolle Predigt geben dem Apostel, dass er sagen konnte: Ihr habt das Wort vom Kreuz so gehört, als ob er unter euch gekreuzigt wäre, als ob ihr mit dabei gewesen wärt und das erfahren und gesehen habt. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt im Kapitel 13 ein kurzes Wort, Kapitel 13 im Vers 12 sagt er ein Wort, welches auch dahin deutet, Hebräer 13 ab 12. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk durch sein eigenes Blut heiligte, draußen vor dem Tor gelitten. So lasst uns nun aus dem Lager zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Es ist ein Aufruf, der sagt, Jesus hat um das Volk draußen vor dem Tor in Jerusalem leiden müssen. Und er sagt, aber wir wollen doch hinausgehen. Wir wollen das anschauen, sehen und helfen ihm, diese Schmach zu tragen. Wir wissen noch bei einer Gelegenheit, als Jesus wollte wieder gehen nach Jerusalem, da sagte Thomas ja, zu den anderen, komm, wir wollen auch mitgehen, um mit ihm zu sterben. Wir merken ein Mitgehen mit Jesus, als ein Mitgehen, als ein Mitleiden, Mitfühlen, mit Jesus zu gehen. Und so habe ich auch die Botschaft heute so überschrieben, gehe mit Jesus nach Golgatha. Gehe mit Jesus heute Morgen nach Golgatha. Es ist nötig manchmal das Mitgehen. Es ist nötig manchmal sich in die Lage hineinversetzen. Es ist nötig, dass so bildlich vor den Augen, im Geist vor den Augen zu erfahren, zu sehen, zu fühlen, was Jesus den Weg nach Golgatha kostete und bedeutete. Und wir werden dann verstehen, was bedeutet, ein Schmerzensmann zu sein, wie der Prophet spricht, dass Jesus Christus der Schmerzensmann ist. Wir wollen mit Jesus gehen nach Golgatha und wir gehen vom Garten Gethsemane. Wir wollen gehen, so wie die drei Jünger mitgegangen sind, welche Jesus mit sich mitgenommen hat zum Garten Gethsemane. Wir wissen ja, warum Jesus gegangen ist, dass Jesus wollte noch einmal eine Stille haben. Jesus wusste, was ein paar Stunden später sein wird. Er wollte noch einmal mit seinem Vater reden. Aber Jesus wollte noch einmal noch jemand bei sich zu sein. Und Geschwister, wir wollen auch jetzt mitgehen mit ihm in Gethsemane. Wir wollen wach bleiben, nicht wie leider die drei Jünger, die konnten nicht mehr, es war Nacht. Sie waren übermüdet, aber wir wollen wach bleiben und wir wollen schauen, wie Jesus gebetet hatte. Wir wollen sehen, wie Jesus mit dem Tod rang. Wir wollen, Geschwister, sehen, wie es an seinem Leib gezittert und gezagt hatte. Geschwister, es war ihm schwer. Er wusste, welcher Tod ihn erwartete. Das war das eine. Aber er wusste, dass er jetzt beschuldigt wird, indem er gar nicht schuld ist, dass er rein heilig ist und trotzdem wird er zu den Sünden gezählt. Wird er zu den Verbrechern gezählt, der eines Todes schuldig ist. Und wir wollen schauen, wie Jesus betet. Wir wollen sehen, wie der Schweiß, wie Blutstropfen auf die Erde fällt. Das wollen wir, Geschwister, alles im Geiste sehen. Wir wollen sehen, wie Jesus bittet um den bitteren Kelch. Dass, wenn es nur möglich wäre, wenn es nur einen Weg geben könnte, dass der bittere Kelch er nicht trinken müsste. Aber Jesus wusste auch, dass es keinen Umweg gibt, dass es keinen anderen Weg gibt. Es war nur der einzige Weg, um den Willen seines Vaters erfüllen. Geschwister, Jesus liebte seinen Vater mehr als alles andere. Jesus liebte seinen Vater und darum wollte er diesen Kelch auch trinken, obwohl es ihm wehtat. Und er sagte ja zu den Jüngern, dass sie wach bleiben mögen. Sie sollen wachsam bleiben später in ihrem Leben, weil das Fleisch ist schwach. Wir als Menschen, schwache Menschen, und wenn der Geist auch will, aber es streitet, der Leib ist schwach und dann kann man dann nicht bestehen. Nach Gethsemane wollen wir sehen, wie Jesus mit seinen Jüngern weitergeht. Wie er weitergeht und wir wollen sehen, wie Judas entgegenkommt. Judas kommt nicht alleine. Judas kommt mit einer großen Schar. Geschwister, wir wollen sehen, wie Judas zu Jesus kommt und Jesus fragt ihn, Freund, warum bist du gekommen? Wie viel Mitleid, wie viel Enttäuschung liegt in diesen Worten, obwohl Jesus das vorher schon immer wusste doch. Und doch, als es geschah, als Judas gekommen ist und Jesus ihn fragt, warum bist du gekommen? Ich machte mir schon immer Gedanken, was hat wohl Judas geantwortet? Hat er überhaupt eine Antwort gehabt? Oder wurde sein Herz so kalt, so verschlossen, dass er Jesus nicht einmal eine Antwort gegeben hatte? Und er kommt mit einem verräterischen Kuss. Geschwister, das wollen wir alles heute Morgen sehen. Wir sehen Jesus später vor Pilatus stehen. Wir sehen, dass Pilatus weiß gar nicht, was mit ihm zu anfangen wäre. Wenn wir die ganze Leidensgeschichte lesen, wäre zu viel heute Morgen. Aber wie Pilatus weiß nicht, was mit ihm zu anfangen, und dann, als er mitbekommt, dass Jesus aus Nazareth, aus Galiläa ist, dann sagt er, oh, da ist ja Herodes. Er ist für das verantwortlich und will ihn loswerden. Ja, er will Jesus, den Sohn Gottes, loswerden, dass der andere ihn verurteilen soll. Pilatus hat ja gesehen, wohin das alles hinausläuft oder hinausläufen kann. Und der andere soll schuldig sein um Jesu Blut. Und er schickt zu Herodes. Herodes freut sich, dass Jesus kommt. Er wollte ihn schon lange sehen, Geschwister. Aber kann auch mit Jesus mit nichts anfangen. Was tut er? Er schickt ihn zu Pilatus. Und das Wort sagt, bis jetzt waren sie so keine Freunde miteinander, vielleicht nicht so große Feinde, aber keine Freundschaft gehabt. Aber da jetzt, in diesem Fall, auf einmal wurden sie Freunde, die Finsternis, wisst ihr, sie vereint sich, wenn das geht um das Heilige, wenn das geht um das, um Gottes Werk, Geschwister, vereint sich die Finsternis und sie geht zusammen gegen Gott. Und Herodes schickt ihn zu Pilatus zurück. Und wie wir sehen, dass Jesus wieder vor Pilatus steht, wir sehen, Geschwister, wie die große Menschenmenge ruft, kreuzige ihn, wie Jesus alleine steht, ist es noch beschrieben, dass als sie Jesus gefangen genommen worden ist, ja, flohen alle seine Jünger von ihm. Sie haben Angst gehabt jetzt. Sie haben das nie wahrscheinlich erwarten können, was jetzt passiert. Und sie flohen. Und Jesus steht allein vor Pilatus. Und Jesus steht allein vor großer Menge, die das eine wollen, kreuzige ihn. Sie wollten ihn weghaben, den Jesus ihren heilen und retten. Und dann sehen wir, wie Jesus geschlagen und gemartert wird. Wir haben gelesen ja in Johannes 19, wie die Christknechte, es waren rohe Menschen, Geschwister. Jesus war nicht der Erste, den sie schon so kreuzigen mussten. Er war nicht der Erste, den sie in die Hände bekamen. Es waren Menschen, die das gewöhnt waren tun. Und Jesus Christus war für sie ein Verbrecher, ein Mensch, der des Todes schuldig ist. Ich glaube, sie wussten gar nicht, wer das ist. Ja? Später hat der Hauptmann gesagt, wahrlich, das musste Gottes Sohn gewesen sein. Der andere Evangelium sagt, das war ein gerechter Mann, ein treuer Mensch gewesen. Aber jetzt die rohen Menschen, sie machen sich lustig. Sie hören, dass Jesus hat gesagt, ich bin ein König. Was machen sie? Sie suchen die Dornen und Stängel und flechten eine Dorne. Ich glaube, der Mensch, der das geflochtet hat, der hat wahrscheinlich dicke Handschuhe angehabt. Er wusste, was bedeutet. Aber Jesus wird die Krone auf das Haupt aufgesetzt. Wir lesen, dass sie schlugen ihn mit dem Stock auf das Haupt, auf die Krone, damit die Stachel in sein Haupt hineingehen. Und Jesus, sie ziehen ihm ein Purpurgewand an und spotten und schlagen in das Gesicht. Geschwister, sie wollen alles jetzt hier so in unserem Geiste sehen. Es darf jeder über Jesus lachen. Es darf jeder Mensch über Jesus spotten. Und dann sehen wir, wie ein Kreuz gebracht wird. Wisst ihr, die Kreuze, da wurde nicht einmal jedes Mal ein neues Kreuz gemacht. Nicht jedes Mal machte an sie ein zimmerten sie ein neues Kreuz. Es waren Kreuze, die gebraucht worden sind. Und wir wissen gar nicht, wie das Kreuz ausgesehen mag, an das Jesus genagelt wurde. Und da wir sehen, wie sie Jesus nehmen, wie er lässt alles geschehen. Ich habe mal gesehen, dass das war eine Herausforderung oft für die Menschen, die das tun mussten, dass sie den Menschen, man hat ja Angst gehabt, die Menschen haben sich gewehrt, sie haben geschrien, sie haben Angst gehabt vor, nicht nur vor dem Tod, aber ein von den Nägelgeschwistern, es waren andere Nägel, die wir heute kennen, es waren geschmiedene, dicke, so Bolzen, sagen wir heute, wo sie reingehauen haben und das halten musste, ja. Aber das trägt Jesus still alles und lässt alles über sich gehen. Und Geschwister, wir sehen wieder, wie dieses Kreuz ihm mit rauen Händen auf seine Schulter gelegt wird. Auf seinen Rücken, Schulter, der schon verwundet ist durch die Schläge. Und Jesus muss das schwere Kreuz tragen. Geschwister, es war kein leichtes Holz. Die Kreuze waren aus so bestimmten Größe, Stämmen gezimmert. Es war etwas sehr Schweres. Und in einem Evangelium lesen wir, dass sie fanden einen Simon aus Kyrene. Er ging unterwegs. Er wusste gar nichts, was mit ihm sein wird. Aber Jesus ist zusammengebrochen, weil er nicht mehr konnte. Jeder Mensch hat seine Grenze und Jesus war ja als ein Mensch da. Und er konnte und sie packen den Simon und er muss Jesus das Kreuz tragen. Geschwister, ich sage so, wie diesem Simon, das in der Ewigkeit vergolten wurde, glaube ich, dass er Jesus, dem Sohn Gottes, das Kreuz tragen hat, helfen konnte. Er wusste ja das voraus nicht, aber es wurde ihm auferlegt, du sollst es tragen. Und er hat es getragen bis an die Todesstätte Jesu Christi. Geschwister, es ging auf einen Hügel, eine Anhöhe. Wenn wir nur gehen, eine Anhöhe, dann müssen wir schon schwer atmen. Aber es ging mit dem Kreuz und ging zur Todesstätte. Und Jesus musste aus Jerusalem hinaus. Es war für mich so groß. Geschwister, nur ein Platz haben die Menschen Jesu zugeteilt, solange er lebte. Wir wissen, als er geboren wurde, hat er keinen Platz, keinen Raum gehabt. Und einen Platz, und das war ein Platz am Kreuz. Das war ein Platz nicht unter den Menschen, sondern draußen vor der Stadt. Es war Platz am Kreuz, welches Jesus zugeteilt worden ist von den Menschen. Und welches Bild stand vor den Menschen, sodass Pilatus sagte, schaut, welch ein Mensch. Ich glaube, Pilatus hat in diesem Moment viel weiter gesehen. Einmal hat er gesehen, wie die Kriegsknechte Jesus als König umgekleidet haben. Aber doch, Pilatus sah, dass das war ein ganz anderer Mensch. Es war ein Mensch, der voller Geduld. Und ich glaube, dass Jesu Blick immer nur in Geduld, in Sanftmut und in einer bestimmten Liebe und Mitleid und Erbarmen zu diesen Menschen geschaut hatte. Dass dieser Pilatus war auch ein römischer Hauptmann, der auch viel gesehen hatte, durchgegangen ist, bis er einmal so hoch gekommen ist, Geschwister. Und doch sagt er, welch ein Mensch. Und heute kennen Menschen, hören viel von Jesus Christus, viele kennen die Geschichte, aber dieser Mensch bewegt sie nicht. Dieser Mensch kann sie nicht bewegen und aus dem Gleichgewicht bringen, aus dem falschen Gleichgewicht, würde ich sagen. Und dann haben wir gelesen im Kapitel 19, Vers 17 und 18. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zum Ort, der Schädelstätte genannt wird, der auf Hebräisch Golgatha heißt, dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Und wir wollen sehen, Geschwister, wie das alles geschah, wie Jesus an das Kreuz genagelt wird. Und wir sehen, wie Jesus, wie dieses Kreuz dann aufgerichtet wird. Ich habe vor Jahren schon mich sehr mit dem befasst, wie das alles zugegangen ist, allgemein, weil mit Jesus sind sie umgegangen, genauso so wie gestern, vorgestern, vorher und mit tausenden anderen, die die Römer schon gekreuzigt haben. Aber es wird, ist so beschrieben, dass es wird, wurde immer so ein schmales, tiefes Loch gegraben, damit das Kreuz nicht schief stehen sollte. Ja? Und dann haben sie mit mehreren Menschen das Kreuz mit den Menschen gehoben und dann so reingeworfen in das schmale Loch, dass das Kreuz ganz genau bis nach unten geht. Geschwister, ein Mensch, der angenagelt ist und dieses Aufrichten des Kreuzes, es ist eine unheimliche Schmerz und Qual für den Menschen. Und doch hat Jesus das ertragen müssen. Doch schalt er sie nicht, sagt das Wort. Doch trug er alles in Geduld wie ein Schaf, welcher zur Schlachtbahn geführt wird. Und wir lesen, dass noch zwei gekreuzigt werden, welche die Strafe verdient haben, eine links und eine von rechts. Immer wieder hat mich die Frage beschäftigt, warum Jesus in der Mitte? Johannes schreibt hier, Jesus aber in der Mitte, immer wieder hat mich beschäftigt. Ich glaube, sie hatten auch das bewusst gemacht, Jesus in der Mitte. Vielleicht haben sie sogar überlegt, ja, wo werden wir diesen Gerechten kreuzigen? Sie haben ja gesehen, dass es kein Verbrecher ist. Sie haben gesehen, dass er anders ist. Sie haben auch gesehen, dass die anderen Verbrecher sind, die das verdient haben. Aber Geschwister, wenn wir jetzt so noch, es ist mein Empfinden, wenn wir vor einem großen Bild stehen, und das war auch ein großes Bild vor ihnen, drei Kreuze auf einem Hügel, großes Bild stehen, wenn wir schauen, wo schauen wir zuerst hin? Wir schauen nicht rechts, wir schauen nicht links, wir schauen immer zuerst in die Mitte. Oft ist es so, dass wir gar nicht beachten, was seitlich ist. Nur vielleicht die geübten Menschen, die viel mit dem zu tun haben, die schauen dann auf die Kleinigkeiten. Aber wenn ich noch jetzt mich nehme, wir waren mal in St. Petersburg und dort gibt es ganz viele Bilder in dem Gebäude, Riesenbilder auf die ganze Wand. Ja? Und man schaut immer eher auf die Mitte und dann schaut man ein bisschen rechts, links. Und ich glaube, das wurde bewusst gemacht, Jesus in der Mitte, dass alle sehen, wir haben Jesus, denn der sagte, er sei Gottes Sohn, den haben wir gekreuzigt. Und dass alle das sehen werden. Und Geschwister, ich sage, es ist gut, dass Jesus in der Mitte ist. Es ist gut, dass Jesus in der Mitte sogar im Tode gewesen ist. Weil Jesus soll immer in der Mitte sein. Jesus soll nicht nur im Sterben in der Mitte sein. Er war in der Mitte, solange er mit den Jüngern gewesen ist, war er in der Mitte. Wenn wir uns das bildlich vorstellen, wie Jesus gegangen ist mit Menge Menschen, Jesus war nicht ein Außenseiter, nicht ein Außenstehender. Jesus war bestimmt immer in der Mitte und die Menschen um ihn. Und so war Jesus im Leben und im Tod in der Mitte. Und Geschwister, der Herr möge uns schenken, dass wir Jesus lassen, in der Mitte unseres Lebens sein. Wisst ihr, wenn er in der Mitte unseres Lebens steht und lebt, Geschwister, dann geht es mit Jesus. Dann gehen wir den Weg mit Jesus. Wenn wir so leben, dass Jesus auf die linke oder rechte Seite langsam verschoben wird, dann gehen wir nicht den Weg des Jesu. Und darum ist es wichtig, dass Jesus bei uns in der Mitte steht. Wir sehen, wie Jesus am Kreuze hängt, wie er leidet. Aber Geschwister, was war schwieriger in dieser Zeit für Jesus? Das, was er körperlich leiden musste, dass er verstoßen, verschmäht und verachtet ist, oder dass er als Sohn Gottes in aller Sünde beschuldigt wird. Wenn wir das auf Waage stellen würden, Geschwister, dass Jesus hat auf sich die Sünde genommen, die schon geschehen sind und die geschehen würden, und ob das nicht eine viel höhere Last, ob das nicht ihn mehr gedrückt hatte. Geschwister, es muss man auch richtig verstehen. Es heißt nicht, dass Jesus, wenn er die Sünde auf sich genommen hatte, da darf jeder Mensch auch heute sündigen und sagen, aber Jesus hat ja für die Sünden gelitten und gestorben, er ist für meine Sünde gestorben. So werden Menschen belehrt. Aber ich kann mein Leben leben. Ja, es macht nichts, wenn eine Sünde unter die andere ist, aber Jesus ist ja gestorben. Geschwister, für die Sünde ist Jesus nicht gestorben. Aber Jesus ist gestorben, damit, wenn dieser Mensch, der sündigt, zum Kreuz kommt, dass er ihm vergeben kann. Das hat Jesus getragen. Und wenn wir das so genau noch sehen würden, es würde so sein, dass ob jetzt zum Beispiel einer von uns würde beschuldigt in allem, was heute auf der Welt geschieht. Stellen wir uns vor, jeder wird kommen und einer von uns oder uns alle beschuldigen und sagen, ihr seid schuld an dem, was bis jetzt Ungerechtes geschah und ihr seid schuld, was noch kommen wird. Wie würde uns gehen, Geschwister? Wie würde uns leid tun? Wir haben mit ihm nichts zu tun. Wir sind Menschen, die ohne Sünde sind. Und doch heißt, aber du musst für das dulden. Du musst sogar für das sterben. Aber das ging Jesus so. Jesus wurde für alles beschuldigt. Jesus wurde auch beschuldigt in das, was er Gutes getan hat, als er gewandelt hatte. Die kurze Zeit, die er öffentlich gewandelt hatte, die öffentlich ja unter den Menschen gewesen ist, Geschwister, das war in den Augen vieler Menschen praktisch alles falsch. Zwar hat ihnen gefallen, das eine und das andere, und doch wollten sie das nicht haben. Doch wurde er für das beschuldigt. Wir haben gelesen im Einleitungswort in Jesaja 53. Für mich ist es ein besonderes Reden Gottes durch den Propheten Jesaja in diesem Kapitel. Jeder Mensch, der vielleicht in eine Lage kommt, dass er meint, dass er schwerer hat als andere, der sollte den Jesaja 53 lesen. Und Jesaja, wie er hineinschauen konnte, wie er das so gesehen hatte, wie Gott ihm zeigen konnte, was Jesus durchgemacht hatte. Und im Vers 3 sagt er so, er war der Allerverachteteste. Geschwister, man kann sein vielleicht verachtet von einem dem anderen, aber von vielen anderen vielleicht geliebt und geachtet. Aber Jesus war der Allerverachteteste. Er sagt, von allen war er verachtet, ja, und von Menschen verlassen. Und er war voller Schmerzen und Krankheit. Und er war so verachtet, dass man vor ihm das Gesicht verbarg. Man hat sie geschämt, Geschwister. Es heißt, man hat sie geschämt, man wollte nicht, dass man mehr, dass man ihn kennt. Kurz hat Petrus das erleben müssen, was ihm sehr, sehr leid getan hatte, ja, aber er war Jesus, man verbarg vor ihm das Gesicht, aber er sagt, fürwahr, schau mal hinein, was geschah am Karfreitag. Dieses Kapitel, Jesaja 53, Geschwister, das ist Karfreitag 1:1. Das ist das, was geschah am Karfreitag, das, was geschah am heutigen Tag, aber knapp 2000 Jahre früher. Und er sagt, wir aber hielten ihn für den, der geplagt wird und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Das, was wir mit ihm getan haben, haben viele gesehen und gesagt, oh, das ist Gottes Strafe. Das hat er verdient, das musste kommen. Das hat er verdient, weil er selbst sich erhöht hatte. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet, wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Nicht nur ein bisschen, nur zum Teil, nur geplagt und losgelassen. Nein, zerschlagen, und die Strafe liegt auf ihm, damit ich und du Frieden haben kann. Geschwister, damit mir und dir es gut gehen soll, damit wir, ich und du, frei sein und durch seine Wunde sind wir geheilt. Sonst sagt er, wir gingen ja alle in die Irre. Und Geschwister, wenn es kein Karfreitag gegeben hätte, wenn Jesus das nicht getan hätte, wenn er nicht sich in den Willen des Vaters völlig gelegt hatte und gesagt, Vater, ich will mich aufopfern für die Menschen, obwohl sie mich nicht lieben. Geschwister, es hätte keine Karfreitag gegeben. Und wenn es kein Karfreitag gegeben wäre, wären wir sicherlich nicht hier im Haus, Geschwister. Wir wären irgendwo, wo die ganze Welt heute ist. Wir wüssten gar nicht, dass wir gerettet werden könnten. Wir hätten vielleicht ein Sehnsucht, ein Verlangen, gerettet werden, aber es wäre uns nicht gegeben. Wir hätten nicht zu denen gezählt, die das haben konnten. Aber Hier am Kreuz bei Jesus dürfen wir uns beugen. Hier am Kreuz gab es die erste Möglichkeit, dass alle Menschen zu Kreuz kommen können und von ihrer Last frei werden. Und durch das Werk, welches am Karfreitag geschah, Geschwister, hat Jesus geschaffen, dass alle Menschen den Zugang zum Vaterherz haben können. Es heißt doch, als Jesus verschied, also er gesagt hatte, es ist vollbracht. Geschwister, das ist ein Siegesruf Jesu gewesen. Es war ein seliger Ruf. Es war der Ruf Jesu, wo er wusste, jetzt geht er heim. Jetzt nimmt der Herr seinen Geist auf und er sagte, Menschen sagen heute, ich habe es geschafft. Aber Jesus sagt nicht so, ich habe es geschafft. Jesus hat gesagt, ich habe es können vollbringen. Das ist jetzt vollbracht. Mein Vater hat mir so viel Kraft geschenkt, obwohl er sich jetzt kurz verlassen fühlte, obwohl er sagte, Vater, warum hast du mich verlassen? Obwohl er jetzt betete nur für die Menschen und doch der Siegesruf, Siegesschrei war, es ist vollbracht. Und Geschwister, darum, weil es vollbracht worden ist, lesen wir, ist der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Nicht auf eine andere Art, nicht Menschen konnten das tun. Jesus starb hier draußen auf dem Hügel am Kreuz im Tempel in Jerusalem, reißt der Vorhang und geht auseinander. Geschwister, weil das geschehen ist, dürfen wir selig werden. Sogar mit dieser Tat hat Jesus jetzt versöhnt Gott mit den Menschen. Er hat darum heißt es die Versöhnungsliebe. Jesus hat geschaffen überhaupt, dass wir einen Zugang haben konnten zum Vaters Herz. Es ist so wunderbar, Geschwister, was Jesus am Kreuz getan hatte und was geschah auf einem Karfreitag vor den Toren Jerusalem. Und Gott sah, dass das versöhnende Blut Jesu fließt, wisst ihr, und sein Herz entbrannte mit einer Liebe zu allen Menschen. Gott wurde ja enttäuscht von den ersten zwei Menschen. Es ist so sonderbar. Erste zwei Menschen, die Gott geschaffen hat, sie enttäuschen ihn, dass für das jetzt, dass Sünde eingekehrt ist, dass für das sein Sohn leidend sterben musste. Welche Gnade, Geschwister, und welch ein unverdientes Geschenk, dass Jesus gekommen ist, um für uns zu sterben. Und ich habe vorhin gelesen, ja, wie der Hebräerbriefschreiber sagt, ja, im Vers Kapitel 13, lasst uns hinausgehen, zu der Schmach tragen. Aber in Kapitel 4 sagt er noch, Vers 16, Hebräer 4, 16. Darum, lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir nötig haben. Geschwister, wann haben wir nötig die Gnade und Barmherzigkeit? Ich glaube, wir als schwache Menschen brauchen immer aber Geschwister, wenn das am Karfreitag nie geschehen wäre, hätten wir keine Möglichkeit. Wir wussten gar nicht vielleicht, dass ein Thron der Gnade besteht. Und darum, weil wir immer Hilfe brauchen, sagt er, darum lasst uns hinzutreten. Geschwister, das hat Jesus Christus am Kreuz geschaffen. Das hat er überhaupt möglich gemacht. Und Geschwister, hier unterm Kreuz fließt die Liebe zu uns Menschen. Hier ist der Strom der Liebe, der zu Menschen fließen kann. Und was interessant ist, wenn du kommst ans Kreuz, da ist noch kein Gericht. Da ist noch kein Gericht. Da ist noch Gnade. Das Blut, welches fließt, ist so wunderbar, Geschwister. Es kann reinigen. Und das Blut, welches fließt, vom Kreuz, es kann auch richten. Das Blut richtet den Menschen und das Blut kann auch reinwaschen. Wie wunderbar Gott es alles so eingeführt. Und unter dem Kreuz findest du Hoffnung und Frieden. Es heißt auch so, damit wir Frieden haben. Und ein Mensch, der Frieden hatte, Frieden bekommen hatte, ich meine jetzt das im geistlichen Sinn, ja, Frieden bekommen hat im Herzen, der Friede eingekehrt ist, der lebt in einer lebendigen Hoffnung. Er weiß, der hat mich geheilt und ich werde bei ihm sein. Noch ein interessanter Gedanke will ich noch hinzufügen. In Johannes 19, Vers 25 will ich uns lesen, die drei Verse. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter. Da standen Menschen bei dem Kreuz. Maria, die Frau des Kleopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er liebt hatte, Johannes war auch dabei, sagte er zu seiner Mutter: Frau, sieh, das ist dein Sohn. Danach sagte er zu dem Jünger: Sieh, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Geschwister, was sagt es uns? Natürlich, in einem Sinn habe ich so, glaube ich, dass Jesus wusste, dass Johannes ja nicht bald eines Todes sterben wird. Und ich glaube, Jesus wollte seine Mutter in Händen haben. Erstens liebt er Johannes natürlich. In Händen haben, bis die Mutter heimgehen wird. Vielleicht so. Aber das andere, was ich sagen will, was mir da so groß geworden, Geschwister, er hat verbunden zwei Seelen, zwei Menschen, die eigentlich, glaube ich, verwandtschaftlich nicht miteinander gewesen verbunden. Johannes und Jakobus waren die Söhne des Zebedeus, also eine Familie und die Mutter Jesu. Aber Geschwister, Jesu hat die zwei verbunden. Was sagt es uns, Geschwister, dass unter dem Kreuz verbindet Gott Herzen der Menschen? Unter dem Kreuz, Geschwister, kann eine geistliche Verbundenheit entstehen. Es kann keine geistliche Verbundenheit entstehen mit verschiedenen Verträgen oder Unternehmungen, oder dass man sagt, komm, wir wollen zusammengehen mit vielen Menschen und wir werden auch von Jesus sprechen. Geschwister, es wird keine geistliche Verbundenheit stattfinden. Sie geschieht nur unter dem Kreuz. Wenn die Menschen, die verbunden werden, dass die unter dem Kreuz mit Jesu Liebe angefüllt werden, dass sie unter dem Kreuz den Frieden gefunden haben. Und Geschwister, nur unter dem Kreuz können Menschen auch versöhnt werden. Ich glaube, es ist der richtige Weg, dass Menschen gehen zum Kreuz, um den Frieden finden oder um versöhnt zu werden. Es benötigt einen Weg zum Kreuz. Ohne einen Weg zum Kreuz zu gehen, zu tun, kann keine Versöhnung stattfinden. Aber unter dem Kreuz werden Menschen versöhnt, werden Seelen versöhnt. Und unter dem Kreuz erfahren wir die echte, reine Liebe Jesu. Ich glaube, vorhin habe ich schon gesagt, wenn wir glauben, dass wir nicht mehr können, vielleicht ist es nötig, dass wir Eingang zum Kreuz gehen. Und dann sagen wir können, uns geht es immer noch gut. Wir sind immer noch beschützt, wir sind immer noch bewahrt. Und wenn wir zum Kreuz kommen, dann geht uns die Sonne der Gerechtigkeit auf, Geschwister. Wir werden glückliche Menschen sein, weil Jesus trug alles zum Kreuz. Jesaja sagt, was er Schmach getragen, was er lud unsere Krankheit auf sich. Natürlich, da ist gemeint die innere Krankheit, da ist auch unsere Leibeskrankheit. Alles hat er auf sich genommen. Alles wollte Jesus gut machen und gut tun. Und Jesus Christus trägt auch mich und dich heute in den allen Lagen, ob es schwer oder gut uns geht. Darum wollen wir gehen, den Weg mit Jesus nach Kreuz, nach Golgatha, wollen mit ihm mitgehen. Denn nur auf dem Wege, Geschwister, können wir Jesus sehen. Nur auf dem Wege können wir erfahren, in der Seele tief erfahren, was Jesus für uns bedeutet. Weil das, der Weg Jesu war, er ja schon früher angefangen natürlich, es war ein Weg des Opfers, ein Weg der Selbstverleugnung, aber ein Weg der Gnade, ein Weg des Segens. Wie viel Segen brachte der Karfreitag den Menschen schon bis heute? Wie viel Segen wird er noch bringen, diesen Weg? Ich habe mir, als ich heute Morgen das so noch kurz hineingeschaut habe, gelesen, dann kam mir die Worte des Liedes. Ja, ich folge dir, mein Heiland. Gehe du voran und führ auf der Kreuzesbahn der Jünger. Ich will folgen, Heiland, dir. Das wünschen uns alle Geschwister, dass wir die Kreuzesbahn, zuerst ist Jesus die Kreuzesbahn gegangen, dann sind die Jünger die Kreuzesbahn gegangen. Geschwister, heute dürfen wir, es ist Gnade, dass wir dürfen auch die Kreuzesbahn Jesu gehen, mit Jesu gehen und die Kreuzesbahn der aller Jünger, die vor uns gelebt haben, bis auf den gestrigen Tag, Geschwister, auf dieser wollen wir gehen. Aber Geschwister, das können wir tun, wenn wir mit Jesus zuerst nach Golgatha gegangen sind. Wir sind mit Jesus das Kreuz auf uns genommen haben und wenn wir es getragen haben. Und der Herr wird uns helfen, er wird uns segnen, er wird uns führen, weil er das für uns getan, für mich und für dich. Amen.